Herrn. Ja. Gericht über Babylon. Mit Sicherheit wird Babylon gerichtet werden. Das lesen wir sehr klar natürlich auch in Offenbarung. Babylon, Kapitel 17 und 18, wird mit Sicherheit schwer gerichtet werden, ganz zerstört werden. Und wir müssen aus ihr herauskommen. Und erinnere, Babylon ist nicht weit entfernt. Es ist sehr einfach zu sagen, wie wir gesungen haben, Denominationen, das ist Babylon. Nein. Babylon kann überall geschehen. Natürlich die Mutter, die allererste, das ist klar. Und, deshalb in Offenbarung Kapitel 17, lass uns noch mal lesen, denn das betrifft uns heute. Dieses Babylon ist für uns heute aktuell. Offenbarung 17, ja. Vers 1 heißt, komm her. Der Engel sagte zu Johannes, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die über vielen Wassern sitzen. Natürlich, die vielen Wassern sind alle Völker. Und die große Hure ist das Ganze, aber hier gemeint jetzt ist die Mutter. Alles hat seinen Anfang. Im alten testamentlichen Zeit, sogar davor, Babel ist der Anfang. Es muss einen Anfang geben hier. Und daher hat Gott gleich gerichtet, schon zu der Zeit. Mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und das ist eine Vermischung, Machthaberei und so eine Vermischung. Und die auf der Erde wohnen, sind von dem Wein ihrer Hurerei trunken geworden. Sie hat wirklich so einen Einfluss, eine Beziehung zu allem. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, in allen Bevölkerungen, Vermischung mit allen Götzen, Dienste und so weiter. Es ist alles erlaubt. Solange du ein Katholik bist, ist alles erlaubt. Du kannst so tun, was du willst. Und natürlich auch tatsächliche, schreckliche Taten, die wir in den letzten Jahrzehnten jetzt gemerkt haben. Zehntausende verbrecherische Fälle. Tja, schrecklich. Es ist nicht mal gut, das zu erwähnen, weil es so hässlich ist. Und er brachte mich im Geist. Und von diesem Wein dürfen wir nicht trinken, gell? Es ist auch eine Art von Wein. Es gibt viel Wein, nicht nur feiner Wein von Italien, von Frankreich, von Deutschland, Kalifornien. Ja. Es gibt viele andere Weine, ja, die Menschen betrunken sind und Gott benutzt dieses Wort. Sie sind alle betrunken, berauscht, sein Volk. Die leiten diesen Berausch, betrunken. Im Englischen das Wort intoxicated. Ja? Was heißt intoxicated? Das Wort ist sehr, sehr treffend, weil es toxic ist, giftig. Ja, es ist giftig. Es gibt sehr viele giftige religiöse Dinge heute auf dieser Erde. und auch in der Welt. Deshalb sagt auch Paulus, ja, und später kommen wir noch dazu, in Epheser 5 Seiten nicht trunken sein mit Wein, nicht berauscht mit Wein, sondern werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er brachte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Die Wüste ist der richtige Ort, es ist tatsächlich eine Wüste. Kein Zeichen des Lebens, es ist alles tot. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Oh, nicht gut. Das war voller lästern Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Ja, so das Tier ist schrecklich. Das ist diese politische Tier jetzt. Und die Frau sitzt drauf, dass er sie herrscht. Und über 1000 Jahre herrscht. Römisch-Katholizismus über die Könige hier in Europa. Das ist eure Geschichte. Und Daniel sprach schon sehr, sehr klar dazu. In Daniel Kapitel 10. Diese besondere Horn da bezieht sich auf dort in Rom, der bis heute dort sitzt. Ich habe keine Zeit, um da rein hineinzugehen. Das ist alles geschichtlich belegbar. Ich glaube, ich habe einmal dir etwas geschickt, oder? Na, das mach nicht. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteine und Perle. Purpur und Scharlachfarbe, das gehört auch zu dieser Gruppe da in Rom. Ja, mit Gold, Edelgestein und Perle, aber nur übergoldet, äußerlich. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll der Gräuel und der unreinen Dingen ihrer Hurerei. Guck mal. Ein goldener Becher sieht gut aus. Aber der Inhalt ist nicht gut, stimmt nicht. Und an ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein großes Geheimnis, Babylon die Große. Also in dieser Übersetzung, es ist nicht alles groß geschrieben. Es gibt eine neue Übersetzung, das rauskommt, ja? Gut. Ja. Die Mutter. Wenn es eine Mutter gibt, dann gibt es Töchter, oder? Sonst ist sie keine Mutter. Wenn sie nur eine Frau geblieben ist, ohne Kinder, dann ist sie nur eine Frau, aber keine Mutter. Aber dass sie die Mutter der Huren ist, das heißt, sie zeugte viele, viele Töchter, die im Prinzip gleich wie sie sind. Und der Gräuel der Erde, meine Güte. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen. Sie hat wirklich viele Heiligen getötet, gemartert. Für fast über tausend Jahre. Ja, fast 1000 Jahre. Vom 6. Jahrhundert bis zu dem 16. Jahrhundert bis zur Zeit nach der Reformation. Viele Heiligen haben sie umgebracht. Das haben sie nicht zugegeben bis zu dem polnischen Papst, der hat zugegeben. Ein tapferer Papst, der es zugegeben hat, dass die Kirche wirklich so viele Heiligen da umgebracht hat. Und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Das heißt, Johannes konnte nicht glauben, was ist es geworden? Und woher entstammte sie? Gott hat schon in Kapitel 2 und 3 den Gemeinden damals gewarnt, dass sie Buße tun sollte. Aber wenn man nicht Buße tut und weiter treibt, wie sie getrieben haben damals, das Ergebnis wird Babylon. Das ist das Ergebnis. Und so nach 500 Jahren später ist die Mutter entstanden. Ja, diese ganze Hierarchie in Rom, es ist entstanden und die Macht wird aus dem Reich zu dieser Kirche übertragen. Ja. Herr, und dann das Tier, natürlich das Tier. Und hier sehen wir das Tier, damals war das politische Tier. Aber heute dieses Tier, wir sind inzwischen zu dem Tier geworden. Und so, wir sehen, dass diese Hure hat so eine Beziehung zu diesem Tier. Zu diesem Tier, was erscheinen wird am Ende. Das Tier aller Tiere. Und mein Herr Jesus. Und dieses Tier, Vers 11, und das Tier, das war. Und jetzt sagte er von diesem kommende Tier und nicht ist. Das heißt, es ist schon weg. Das ist auch der achte und ist einer von den sieben und geht hin ins Verderben. Das heißt, das Tier war und ist nicht, aber er kommt. Und hier sehen wir zuerst mal diese Beziehung von Babylon und das Tier. Die sind zusammen. Die sind zusammen. Und das ist wichtig zu sehen. Denn dann sehen wir Kapitel 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme, dieser andere Engel, der gekommen ist, und sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon, weißt du, diese sie ist gefallen, ist ein Zitat von Jesaja. Aber in diesem Sinn hier gefallen ist nicht nur, dass es gerichtet wird, sondern gefallen in einem moralischen Sinn, tiefst gefallen, ja, gesunken, verseucht. Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden, meine Güte. Kannst du dir vorstellen? Geworden. Geworden heißt, es war nicht, aber jetzt ist sie. Eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und verhassten Vogels. Magst du gerne dort sein? Wer mag gerne dort sein? Ja, wenn man aber die Augen nicht haben und denkt immer noch, das ist das Haus Gottes, dann bleibt man immer noch drin. Aber so blind sind die Menschen heute. Und glauben auch nicht, wenn du ihnen das sagst. Aber glauben mindestens dem Worte Gottes, oder? Wer hat denn recht? Deine Sicht, your perception. Oh. What's happening? The echo. Es gibt ein Echo. Oh ja, jetzt geht, ja? Aber hört ihr klar, ja? Aber ihr könnt es selber lesen. Selbst wenn ihr nicht hören könnt, ihr selber lesen. Wenn wir unsere eigenen Verständnisse und eigene Sicht glauben und nicht dem Wort Gottes, dann kann man nicht mehr machen. Und hier ist es ein wichtiger Satz, denn da werden wir schon merken, bei dem Gericht von Babylon, wie der König von Babylon benutzt wird von dem Heiligen Geist dort durch Jesaja, um Satan bloßzustellen. Es ist nicht ungefährlich. Das ist ein Meisterwerk des Teufels. Dieser Bau ist der Bau von dem Satan selbst. Er ist doch der Baumeister. Jeder Bau hat einen Baumeister. Und wer ist denn der Baumeister und Architekt von dem himmlischen Zion, von Jerusalem? Ja? Der Herr selbst natürlich. Wo steht da geschrieben? Kapitel 11 von Hebräerbrief. Und wer, meint ihr, ist der Baumeister von Babylon? Der Papst? Nein, nicht der Papst. Der ist nicht so fähig, so eine kleine Stadt wie Vatikan zu bauen. Mit großer Macht herrscht über 1,1 Milliarden Leute. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Deutschland ist nicht mal so groß. Wie viele Millionen? 80. Höchstens 90. Ich weiß es nicht. Aber sie herrscht über 1,1 Milliarden. Groß. Babylon ist groß. Und sie ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und verhassten Vögels. Denn von dem Glutwein ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Hurerei getrieben und erinnere, die Kaufleute. Ja, jetzt kommt Kaufleute. Kaufleute. Das ist ein großes Geschäft. Das ist die reicheste Organisation der Welt. Macht große Geschäft. Kaufleute der Erde sind reich geworden von ihrer gewaltigen Üppigkeit. So, Babylon ist nicht nur religiös, es ist auch ein großes, erfolgreiches, üppiges Geschäftswelt. Ja, ist es klar? Das ist nicht meine Interpretation, ich lese nur, ja? Ihr sollt nicht über mich schimpfen, bitte. Ja. Wenn ihr schimpfen wollt, dann gegen Johannes. Und wenn ihr noch tiefer braucht, dann schimpft gegen Gott. Das ist sein Wort. Und drücke nicht eure Augen zu und sagt, das möchte ich nicht wissen. Weil der Herr hat extra gesagt, komm, ich zeige dir. Wenn der Herr Johannes etwas zeigt, das muss schon sehr wichtig sein, oder? Es ist nämlich so eine Gefahr, wenn du das nicht liest und nur Offenbarung 21 liest und sagst, ich zeige dir das große himmlische Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, nicht von der Erde, von unten aufsteigt. Gell? Wenn du nur einseitig betonst und siehst und nicht das auch, dann wirst du am Ende nicht in Kapitel 21 sein, du wirst in 17 und 18 sein. Und das ist der Grund, warum wir wachsam sein sollen und in dem Bewusstsein immer halten, Herr, ich bin nicht für Babylon. Ja. Ich war einmal in einem Ort eingeladen, in den USA, um ein Wort zu geben am Sonntag. Ich habe über Babylon geredet. Nachher kam ein Bruder zu mir, den ich gut kannte, ist aber leider nicht mehr lebt. Sagte mir, oh, ist aber ein gefährliches Wort, was du hier redest, denn niemand mag dieses Wort zu hören. Weißt du, was ich ihm gesagt habe? Lieber Bruder, du hättest mir das vor der Versammlung sagen sollen, dann wäre ich 10-mal stärker darüber reden. So ist es. Wir müssen die Wahrheit reden. Je mehr die Leute das nicht hören möchten, desto mehr Lust habe ich, darüber zu reden. Weil dieses Wort brauchen sie. Sicherlich, wenn du über Babylon redest, werden die Leute aufgeregt sein. Aber werden auch ein Teil von der Bevölkerung das hören und gerettet werden. Wenn du aber nicht die Wahrheit redest, dann bleiben sie alle drin. Kommt niemand raus. Wenn Paulus nicht das Evangelium so klar redet es damals, dann wird niemand es hören. Ein Teil sind sehr dagegen, aber lobt den Herrn, es gibt auch einen Teil, der es angenommen hat und gerettet. Wenn du aber gar nichts sagst, dann hat niemand eine Chance, aus ihr herauszukommen. Die Bibel ist nicht nur immer positiv in dem Bericht, sondern sehr viel finstere Sache ans Licht gebracht, damit Menschen gerettet werden und herauskommen. Natürlich müssen wir reden, wie der Herr es reden möchte. Nicht um zu schimpfen. Unsere Haltung muss richtig sein. Unsere Absicht muss richtig sein. Es ist nicht eine Kritik. Es ist nicht ein Geist des Schimpfen gegen sie, gegen die Leute, gegen was. Sondern die ganze ehrliche Absicht ist, um das Volk Gottes herauszuholen, zu retten. Und die Menschen werden schon merken, mit was für einer Absicht wir darüber sprechen. Deshalb heißt es, ja, in Kapitel 18, Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Weißt du, wenn du den ersten Teil nicht redest, kannst du auch nicht Vers 4 reden. Das ist unmöglich. Denn die Leute wissen nicht, wovon du redest. Und warum soll ich herauskommen? Und du sollst ihnen zeigen, das ist nicht meine Worte. Ich rede zu dir, was Gott sagt. Was ich sage, hat keine Autorität, wenn es meine eigenen Worte ist. Aber das hat Autorität. Das ist die Wahrheit. Natürlich nicht jeder wird dieses Wort glauben in Offenbarung 18, aber es gibt schon Menschen, die glauben und die gerade wollen wir erreichen. Ja. Die Wahrheit, sagt der Herr, wird euch frei machen. Wenn niemand die Wahrheit redet, dann wird niemand frei gemacht. Ja? Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Und das ist hier sehr, sehr ernsthaft, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Wenn du da drin geblieben bist, du kannst nicht sagen, ja, ich bin ja nicht eins mit dem, aber ich bleibe hier gerne und überzeugt, das ist immer noch der richtige Ort. Du kannst dich nicht trennen. Unmöglich. Solange du drin sitzt, you are a supporter. Du bist ein, was?
Unterstützer.
Einer, der es fördert und ermutigt. Befürworter. Sogar deine Freunde werden sagen, ja, wenn du da bleibst, dann vielleicht soll ich auch dabei sein. Dann, aha. Ja. So ist eine sehr ernsthafte Aussage hier. Damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und damit ihr nicht etwas von ihren Plagen empfangt. Je länger du dort bleibst, desto mehr bist du betrunken. Und dann bist du nicht mehr klar. Am Ende bist du berauscht und kann nicht mehr unterscheiden. Dann bist du festgesessen dort. Dein Stammplatz hast du. Ja. Jawohl, Herr Jesus. Damit ihr nicht etwas von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reicht bis an den Himmel und Gott hat ihre Übeltaten gedacht. Denke nicht, Gott wird es in Ruhe lassen. Gott wartet nur auf die richtige Zeit für das Gericht. Ja. Dann heißt es hier, vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr das Doppelte nach ihren Werken. In welchen Kelch sie eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In gleichem Maß, wie sie sich selbst verherrlicht und in Luxus gelebt hat, gebt ihr Qual und Leid. Denn sie sagt in ihrem Herzen, ich sitze da als eine Königin. Sie dachten, wir sind's. Ich bin keine Witwe. Und Leid, gell, werde ich gewiss nicht sehen. So denkt man oft, man betrügt sich selbst. So, liebe Geschwister, nachdem wir das gelesen haben, kommen wir jetzt zu dem Outline. Jetzt versteht ihr, was die Outline sagt. Diese Gliederung. Wir gehen mal. Ja, A, ja, 1a in diesem Kapitel. Gericht über Babylon. In Jesaja lesen wir und auch in Jeremia lesen wir. Das könnt ihr es selber lesen. Es ist schon erstaunlich, ja. Es ist schon sehr erstaunlich, weil Gott, wie ich gesagt habe, schon vorher das geweissagt, bevor es überhaupt geschehen ist. Ja, dass Babylon überhaupt, bevor es zur Macht gekommen ist. Damals in dieser Zeit war die Assur an die Macht und nicht Babylon. Und jetzt sogar, Punkt 1, wie wird das Gericht über Babylon damals, irdische Babylon, durch Gott durchgeführt, ausgeführt, durch die Heere von Medien und Persien unter Kyros? Und das ist auch ein Wunder, dass Gott etwa 200 Jahre, bevor Cyrus überhaupt Persien und Medien als ein Reich und in eine wunderbare, schnelle Weise hochgebracht hat. Gott hat schon vorhergesagt. Wie in Daniel, Gott hat alles, die ganze Entwicklung der Geschichte bis zu dem heutigen Tage durch Daniel so klar gesagt hat. Nach Babylon kommt Persien und Medien. Ja, und nach Persischen Reich kommt dann das Griechische Reich. Und dann kommt Römerreich. Woher weiß denn Gott das alles? Weil er Gott ist. Das ist unser Gott, der lebendige Gott. Ja. So, in Jesaja 13 lesen wir jetzt. Jesaja 13, wir haben ja das Halle hier. Da wir schon haben gedruckt, sollen Sie es auch Gebrauch machen. Sonst tut mir leid für Wilfried, der so fleißig gedruckt hat und wir lesen es nicht. Kapitel 13. Lesen wir, ja, 2 bis 5. Ja. Richter den Kriegsbanner auf einem kahlen Berg auf. Dieser Berg ist da, wo Persien und Medien, besonders Medien da sitzen. Und das ist auf dem Berg, damit jeder sieht. Ja, wenn es zu viele Bäume gibt, dann sieht man gar nichts. Wenn du einen Banner setzt auf dem Schwarzwald, dann sieht man nur schwarz und gar nichts. Ja, ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand. Gott möchte, dass sie alle merken. Also, und wir wollen immer verstecken und sagen gar nichts. Selbst wenn wir merken, es ist alles falsch, rühr nicht an. Ja, guck mal, diese ganze Sache in Europa, in der Welt heute, was geschehen ist. Ja, wagte niemand was zu sagen, sonst am Ende bist du ein intolerante Person. Ja, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Gemeint da ist Babylon natürlich. Da ist ein Gericht über Babylon. Ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt. Warum? Und manche Leute haben gedacht, wieso sind die persische Armee heilig? Nein, das Wort heilig hat eine erste Bedeutung, abgesondert. Also Gott hat die Perser und die Meder, diese Armee und die mitgezogen sind für sie, für ihn, für seinen Zweck abgesondert. Deshalb sind sie als Geheiligten Befehl erteilt, aber man kann es auch sagen, für ihn selbst hat er sie abgesondert, für seinen Zweck. Und so Gott hat schon alles vorherbereitet. So das Wort Geheiligte darf man nicht denken, sie sind heilig, ne? Sie sind nicht heilig, wie wir meinen heute, was wir verstehen unter Heiligung. Auch meine Helden berufen, das heißt, die sind wirklich gute Kämpfer. Gott bereitet alles vor. Zu meinem Zorngericht, meine Stolzverlockenden. So, Gott kann auch mal zornig sein. Es ist nicht weise, seinen Zorn zu erwecken. Horch! Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern, der Herr der Herrscharen, Musteren, Kriegsheer. Kannst du dir vorstellen? Das hat der Herr getan. Er heißt der Herr der Herrscharen. O Herr, Amen. Diesen Namen der Herrscharen haben die Propheten und besonders in Jesaja oft benutzt. Das heißt, er ist ein Kämpfer. Gott kämpft. Ein Heer, eine Armee. Wozu brauchen wir heute eine Armee? Zion hat keine Armee. Wir kämpfen heute gemäß Epheser 6 gegen alle himmlischen Mächte und Gewalten, die böse Geister in den Himmel, die Herrscher dieser Welt. Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen kämpfen wir, aber wir haben eine noch schlimmere Feinde. Und sein Name ist nicht nur Jahwe, der ich bin, sondern der Herr der Heerscharen. Das heißt, er hat ein großes Heer. Und sein Heer ist nicht nur die Engel. Sein Heer ist die ganze Schöpfung, was er geschaffen hat. Also der Herr braucht heute zu richten keine Bomben. Er braucht nur eine Sinnflut zu berufen. Das ist auch sein Heer. Zur Zeit Noah kommt diese Sinnflut. Oder bei der Situation von Korah, plötzlich öffnet sich die Erde, ihr Mund, und verschlingt der ganze Stamm dort. Ja, die Erde ist auch sein Heer, öffnet den Mund. Oder plötzlich, ja, kommt ein Tsunami, wie ist es? Oder die Sterne fallen. Oder Donner und Blitze. Ja, sein Heer. Gott braucht nicht mal die Engelsheer wie Elisha seinem Dienerin gezeigt hat. Er ist der Herr der Heerscharen. Und das müssen wir heute kennen. Das heißt, wenn du ihn kennst als diesen wunderbaren Heer, Herr der Heerscharen, du wirst keine Angst haben. Er kämpft für dich. Ja, wie oft hat Gott für Israel damals gekämpft? Und bei Gideon, wer hat für ihn gekämpft? Der Gideon mit dem 300 Leute haben alle zerschlagen. Oder bei der Armee, die große, starke Armee von dem König von Assyrien. Der Herr hat nur ein Engel gesandt und haben sie alle umgebracht. Ein einziger, braucht nicht mal ein Engelsheer, schon zu viel. Hast du keine Angst vor diesem Gott? Seine große Macht müssen wir mal ein bisschen kennen, oder? Ja. Wenn wir diesen wunderbaren Herr der Heerscharen kennen, wofür hast du noch Angst? Dieser kleine Hauptmann von Syrien kam und der Aufsatz hatte. Der Diener von Elisha hat schon große Angst. Also, der Elisha wollte ihn nicht mal begegnen. Er hat nicht mal nötig, ihn zu sehen. Und ließ nur sagen, lass ihn nicht taufen, sondern tauchen. 7-mal in Jordan. Er hat gar keine Angst vor diesem Mann da. Aber wenn wir diesen wunderbaren Gott nicht kennen, dann wirst du bange und Angst und Sorge. Und dann, was sollen wir machen? Wir brauchen gar nichts zu machen. Ja, denn der Herr wird das für uns erledigen. Denn du weißt nicht, was Gott damit machen möchte. Du weißt es nicht. Gott hat eine Absicht. Vielleicht möchte er euch herausrufen aus Babylon. Ja? Denn alles ist von ihm arrangiert. Learn not to touch it with your hands. Das heißt, lerne nicht mit deiner eigenen Hand da alles zu manipulieren, zu kämpfen, zu streiten, zu tun. Dann tun wir so viel. Am Ende wird Gott sagen, okay, du machst es. Entweder du machst es, du kämpfst für dich selbst, dann kämpfe ich nicht, dann sitze ich mich dort und schaue zu, wie du es machst. Es ist lieber, dass wir in der Ruhe sitzen und schauen zu, wie er das macht. Oder was willst du lieber, Otto, machen? Der Herr der Heerscharen. Das ist wunderbar. Und alle diese Propheten, und es wird oft diesen Namen benutzt, der Herr Zebaoth. Zebaoth bedeutet Heer, großes Heer, mächtige Heer. Kennst du ihn als ein Herr, diese Heerscharen? Der Herr der Heerscharen. Wunderbar. Und da müssen wir hier sehen, er macht alles. Auch gegen Babylon. Er hat gesagt, gut, ich werde etwas vorbereiten. Ich werde ein Mann, heißt Kyros. Das habe ich schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet. Es ist wunderbar zu wissen. Wenn wir das wissen, oh, da gibt es wieder einen. Vielleicht wegen dem da. Auf jeden Fall müssen wir erkennen, es ist so ein Frieden und eine Ruhe in unserem Geist zu wissen, der Herr weiß, was er macht, und wir sollen bereit, das Ergebnis zu empfangen. Das ist alles. Ja? Und sein Ergebnis ist am besten. Ja. Denn wir wissen nicht, was die Zukunft ist. Und daher müssen wir Schritt für Schritt mit dem Herrn vorangehen. Und ja, tue nicht so viel. Lass den Herrn es machen. Und das lerne. Bitte lerne. Und hier dann hat er gesagt, der Herr der Heerscharen, musteren Kriegsheer. Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zornes. Er hat Werkzeuge. Ja. Ja, um das ganze Land da zu verderben. Das ist wunderbar. Sein Werkzeug ist die Besten. Heult. Vers 6. Ja, was haben wir hier? Ja, 2-5, ja, vielleicht, das ist schon gut genug. Ja. Hier sehen wir, der Herr ruft dieses Volk hier, ja, Kapitel 13. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Und der Herr hat das vorbereitet. Und jetzt können wir 17-20 lesen, meinte ich. Sonst lesen wir zu viel. Hier dann in Vers 17 hat er jetzt noch klarer gesprochen, wer dieser Herr ist. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie. Denn Kyros war ein Meder. Er war ein Meder. Lob den Herrn. Und hier hat der Herr schon sehr deutlich gesprochen, ein Meder. Ja. Ich erwecke die Meder, diese ganze Armee, gegen sie. Und die das Silber nicht achten, um am Gold kein Gefallen habe. Und die Geschichte zeigt uns, wer die Geschichte liest, besonders von diesem griechischen Geschichtsschreiber, Xenophon, oder wie er heißt, der hat so klar geschrieben, auch die Josephus-Berichte davon. Dieser Mann, der Kyros, er erobert nicht um Geld, nicht um Reichtum. Für ihn hat Reichtum keine Bedeutung. Ja. Und er ist ein eigentlich ziemlich gerechter Mann, sehr kulant. Ja. Und all den Reichtum hat er seine Armee gegeben. Er hat seine Armee, wir sind nicht für den Reichtum. Und deshalb selbst seine Armee war nicht für Gold oder Silber. Sie rauben nicht das Land. Das ist eine wunderbare Sache, was Gott auch schon mal hier beschrieben hat, dass sie das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. Und daher ist dieser Mann auch bereit, etwa 42.000 von den Juden da, also 40.000, gell? Und natürlich dann alle, also Dienern und so weiter, insgesamt 42.000 Leute ziehen lassen zurück nach Jerusalem. Kein König wird das sonst machen. Ja. Dann haben sie 40.000 Sklaven weniger und das ist nicht gut. Ja. So hier hat Gott ein bisschen gedeutet. Und durch diese Deutung müssen wir sehen, er ist Gott. Vielleicht denken wir, dieser Satz bedeutet gar nicht. Es bedeutet sehr viel. Sonst wird Gott nicht durch Jesaja diesen Satz noch hineintun, um diesem Meder Armee da zu beschreiben, weil tatsächlich der Kyros kümmert sich gar nicht, er hat gar kein Interesse. Welcher König hat kein Interesse von Gold und Silber, sagt es mir. Es erinnert mich von jemand heute. Ja. Ja, und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken, diesen guten Kämpfer. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid vor den Kindern haben. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra sein. Lobe den Herrn. Ja, bis 20. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen. Lob den Herrn. Das ist das Gericht. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Denk nicht, dass Gott alles gleich richten. Nein. Das wünschen wir oft zu sehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht beten sollen. Aber das Gericht kommt nicht über Nacht. Sondern Gott hat seine Zeit. Und wir können nicht bestimmen, wann. Aber wir müssen sagen, Herr, es ist in deiner Hand. Und hier sehen wir das Gericht über Babylon ist tatsächlich gekommen. Und Daniel hat es gesprochen. Wir haben ja die Verse hier. Jeremia hatte sehr klar geredet. Und so, als die Zeit gekommen ist, 70 Jahre nach der Gefangenschaft, ist Kyros tatsächlich dahin gegangen. Ja. Wunderbar, das zu sehen. Jetzt der zweite Punkt hier. Der König von Babylon, ein Bild auf Satan, Luzifer. den Fürsten dieser Welt, müssen wir auch lesen in Kapitel 14 jetzt. Ja. Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Und hier heißt es Glanzstern in der Übersetzung. Aber die frühere Übersetzung, auch die englische Übersetzung von Darby hat damals schon im Englischen das Wort Luzifer benutzt. Denn Luzifer hat dieses Wort hier, und wir können es nochmal hineingehen, aber das ist nicht nötig, hat eigentlich genau diese Bedeutung von Lichtträger. Er war ein Engel des Lichtes. Deshalb konnte Satan sich verwandeln zu einem Engel des Lichtes. Und diese Luzifer bedeutet genauso Lichtträger. Aber ich weiß nicht, warum sie diesen Namen nicht mehr benutzen. Aber weißt du, heute in den USA, seit etwa ein paar Jahren, benutzt man dieses Wort Luziferien für die Teufelanbeter dort in den USA jetzt öffentlich. Luziferien. Das ist schon also gewaltig. Ja. Wie bist du vom Himmel herabgefallen? Na, der König von Babylon ist ja nicht im Himmel, gell? Und war kein Glanzstern und Sohn der Morgenröte. Eigentlich der wahre Stern. Positiv gesehen ist der Herr. Der Herr ist der heller Morgenstern. Ja. Lob den Herrn dafür. Und wir haben ja in 2014 die Konferenz gehalten über das Himmelreich. Und dort haben wir schon darüber geredet, wie diese voradamistische Zeit hat Gott diesen Erzengel Luzifer eingesetzt als Herrscher. Deshalb hat der Herr ihn immer noch als den Fürsten dieser Welt genannt und anerkannt. Du überwältige der Nationen. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sternen Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg in äußersten Norden. Und wir wissen, dieser äußerste Norden ist der Ort, wo Gott wohnt. Der Norden ist oben. Wenn ich nach Süden komme, ich sage nicht, ich gehe oben nach Süden. Nein, wo Süden ist, unten. Aber ich gehe oben nach Norden. Und der äußerste Norden ist der dritte Himmel. Da, wo Gott wohnt. Und hier sehen wir, dass Satan hat diese Ehrgeiz und Stolz. Und das sehen wir dann später noch in Hesekiel. Dass Satan war gar nicht zufrieden mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und er möchte noch höher gehen. Und das ist eine Krankheit. Und heute ist dieses Gift in allem Menschen, in dem Fleisch von allem Menschen. Ja, am Ende sind wir Gott geworden. Dann brauchen wir ihn gar nicht mehr. Wir ersetzen ihn. Wir denken, wir wissen alles. Und hier steht es weitergeschrieben, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten. Ja, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist nicht gut. Heute sagen wir nicht mehr, wir müssen eins sein mit dem Höchsten. Heute sagen wir müssen eins sein mit was? Ihr wisst ja, was ich sagen möchte. Ja, weh, wenn du nicht mit mir eins bist. Wisst ihr nicht, Gott hat mich eingesetzt. So ist es geworden im Herzen der Menschen. Doch, sagt Gott, egal was der Luzifer sagt, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt. Das heißt, wenn wir so sind, du gerichst runter zum Totenreich. Es ist alles am Ende tot, ohne Leben mehr. Sogar geistlich gesehen heute. Und in die tiefste Grube. Der Grund wird noch tiefer sinken. Ja, die dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ und der Königreich erschüttert? Ja. Der den Erdkreis zur Wüste machte. Erdkreis. Jesaja hat schon gesagt, dass die Erde rund ist und nicht flach. Es ist ein Kreis. Und seine Städte niederrisst, der seine Gefangene nicht nach Hause entließ. Siehst du, du kommst nicht mehr raus. Ja. Und so weiter, könnt ihr selbst lesen. Und hier, da müssen wir jetzt das Prinzip und die Bedeutung und die Anwendung sehr klar sehen, dass Babylon und Satan eng verbunden ist. Wenn der Herr schon den König von Babylon als ein Bild da darstellt von Luzifer, von diesem Glanzstern, der gefallen war, und der Herr hat auch gesagt, ich glaube in Lukas Evangelium, ich habe gesehen, dass Satan vom Himmel wie ein Blitz runtergefallen war. Und dann in Offenbarung haben wir gesehen, dass dieser Drachen, nachdem das männliche Kind entrückt wurde, dann entstand ein Blitzkrieg da oben. Es wird nicht lange dauern, es ist ein Blitzkrieg. Und das dieser Satan, dieser Teufel, dieser große rote Drachen wird niedergeworfen auf diese Erde. Aber das ist schon hier berichtet. Das heißt, dieses Bericht geht hinten bis zum Buch der Offenbarung, Kapitel 12. Und das ist verbunden mit Babylon. Und diese Babylon ist eine Behausung von allem verhassten Vögeln, unreinen Dämonen und so weiter. Ja, diesen Blick müssen wir haben. Und dann, wenn wir das sehen, wie können wir nicht ein Herz haben für die, die drinnen, für das Volk Gottes, einfach einstehen und beten, dass sie herauskommen. Wo Gott durch diesen Engel, dann Kapitel 8, Vers 4, diesen Ruf gegeben hat, komm aus ihr heraus, mein Volk. Und so hier, wenn wir das begreifen, ja, es ist gut genug. Wir brauchen nicht allzu viel darüber zu reden, aber heute Morgen musst du sehen, dass diese doppelte Verbindung uns später, vielleicht heute Abend, werden wir sehen, hier in Jeremia 50, 21, dass Babylon einen versteckten Namen hat. Was heißt das? Merat-Ayim. Merat-Ayim. Das heißt zweifache Rebellion. Eine sichtbare, eine unsichtbare. Ja, woher soll diese sichtbare Babylon so eine große Macht haben? Meinst du, von alleine bekommen sie das? Nein, es gibt hinter, versteckt ein Baumeister. Satan hat auch seinen Plan und seinen Weg und seinen Bau, um gegen Gottes Bau zu wirken. Und so sehen wir oft nur den äußeren, sichtbaren Bereich. Aber wir sehen nicht diese Unsichtbare, der da hinten wirkt und baut und verleiht seine Kraft und seine Macht. Ja. Und daher sehen wir auch das Tier. Denn Satan wird auch Menschen benutzen. Und er gibt alle Macht zu diesem Tier, wie der Vater alle Macht seinem Sohn gegeben hat. Ja. So, am Ende sehen wir, dass der Sohn Gottes, dieser wunderbare Sohn, da kam, um gegen das Tier zu kämpfen. Lob den Herrn. Wenn wir das sehen, das ist schon gut genug. Wir machen heute Abend weiter. Ja, lob den Herrn. Amen.